Kirche.
Bist du süchtig nach neuen Projekten und kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir sind projektabhängig. Projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche.
Servus.
Servus.
Alle sind total fixiert und machen irgendwas, weil wir heute unseren ersten Livestream und Podcast, was ist dann ein Livestream-Podcast, oder? Hat jetzt ganz viele tolle Wörter. Was haben wir für Thema heute?
Ist ein sehr spannendes Thema tatsächlich. Also arbeiten for free, ja oder nein? Das ist ein interessantes, wahrscheinlich auch sehr umstrittenes Thema tatsächlich, weil es ja an vielen Stellen oft mal heißt, so ja, Work for free hat seine Vorteile natürlich, weil man mehr Möglichkeiten hat, schneller zu machen kommt tatsächlich auch, aber demgegenüber steht natürlich auch der ganze Bereich mit den Ausbeuten, mit den Ausnutzen und so weiter und so fort, also auch Wissen preisgeben oder Fähigkeiten preisgeben, deswegen ein sehr heißes Thema, finde ich.
Was ist so eure Erfahrung? Also meine Erfahrung, ich fahre grundsätzlich immer gut, immer schon mit dem Thema in Vorleistung gehen. Es hat ja meistens immer was zu tun mit in Vorleistung gehen. Und die große Entscheidung ist ja immer so, bevor man irgendeinen Auftrag annimmt, gell, wie weit arbeitet man voraus? Allein schon in der weisen Voraussicht, vielleicht einen Auftrag zu kriegen, vielleicht auch nicht. Also muss ich beeindrucken, obwohl ich noch gar keinen Auftrag habe. Ist ja auch oft einmal die Frage, wie geht es euch da oder wie ist da euer Erfahrungswert?
Also meistens ist es, also bei mir ist es meistens so, wenn ich mit dem Kunden eh schon in Kontakt bin und den ersten Schuhfix vor Ort hatte oder das erste Kennenlerngespräch, dann ist es meistens auf Vertrauensbasis. Aber wenn jetzt einer da kommt hier und sagt, er hätte gern was und ich gehe dann müsste in Vorleistung gehen für, sage ich mal, 2 Tage oder so, never ever. Also nicht bei einem Neukunden.
Du meinst, wenn Vorleistung gefordert wird, stimmt, das ist ein Argument, das ist ja wieder ganz ein anderer Aspekt. Wenn Vorleistung gefordert wird, also ich glaube, da sind wir uns einig. Naja, obwohl, pauschal würde ich jetzt lügen. Ich hatte vor ein paar Tagen das erst, bin ich stark in Vorleistung gegangen. Es ist immer ein großes Fotoshooting gegangen mit fast 50 Menschen. Und das war mir selber zu heiß, weil es war ein bisschen ein trockeneres Thema. Und ich wollte, dass der Kunde sich nicht entscheiden muss, also dass er nicht die Katze im Sack kaufen muss. Und ich habe ihm ein Testshooting angeboten und allein schon aus dem Friedenswillen, dass man weiß, man tickt gleich. Also, dass man auch weiß, was kauft der Kunde und er soll es davor wissen. Und das hat sich auch bestätigt, das weiß ich, aber das spürt man eh meistens, wenn man ein bisschen erfahrener ist, man spürt ja das, ob das dann funktioniert. Aber in der Tat, bei manchen Sachen ist es sogar, finde ich, eine Absicherung. Dennis hat Besuch.
Ja. Der Bobbel kommt da.
Der Bobbel.
Die ungeplanten Zwischenfälle.
Homeoffice, oder? Sorry, jetzt sieht man, dass ich so eine Farbe bekommen
habe. Ich glaube, authentischer geht's gar nicht, Dennis.
Genau.
Ich habe das extra so Setting aufgebaut und dann kommt der. Sorry.
So ein Netz, oder?
So ein Auffangnetz, genau.
Genau.
Ja, also bei mir persönlich ist es jetzt auch schon des Öfteren vorgekommen, dass ich auch natürlich in Vorleistung gehe, besonders bei so Aufträgen oder bei möglichen Aufträgen, wo einfach mein Herz dazu brennt. Also so Sachen, die ich unbedingt machen möchte oder die in Angriff nehmen möchte, da ist man natürlich viel eher dazu bereit, dass man in Vorleistung geht und das Beste im Voraus abliefert. Zumindest geht es da mir so. Und eigentlich bestimmt natürlich ja. Ich frage mich halt natürlich nur, ab wann der Zeitpunkt kommt, wo man sagt, rechnet sie das jetzt? oder rechnet sie das nicht? Und kann ich das jetzt nur im Zuge meines Unternehmens vertreten oder eben nicht mehr? Also wann hört Leidenschaft da tatsächlich auf und wann muss da der unternehmerische Gedanke rein und der Scheuterei, wo du sagst, ich tat gern, aber es geht nicht.
Ja, das, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wann ist es dreist, dass man sagt, ja, kannst du gleich mal sonst machen. Also was ist dann mit denen, die da Geld damit verdienen? Also ich glaube, kennt das nicht jeder aus seinen Anfängen, dieses for free, dass einen das völlig gaga macht und völlig überrennt und dass man irgendwann merkt, man ist eigentlich immer der Depp für manche. Manche nutzen es ja aus.
Oder kommt man da irgendwann nie wieder raus.
Ja, genau.
So. Besonders natürlich bei Jungen, die jetzt natürlich keine umfangreiche Karriere haben oder noch keine umfangreiche Erfahrung haben, die können sich das auch nicht leisten, dass sie sagen, wenn du mir das nicht zahlst im Voraus, dann mache ich es auch nicht. Weil der Unternehmer sagt, ja gut, dann suche ich mir jemand anders. Und da fängt die Krux eigentlich schon an, dass du sagst, ich brauche den Job und ich brauche den Verdienst eigentlich, ich brauche diesen Kunden, aber auf der anderen Seite möchte ich mich nicht ausnutzen lassen. Und ich habe schon sehr oft beobachtet, dass junge Menschen, ob das jetzt Studenten sind oder Praktikanten oder so, dass die halt sehr schnell in diese Zwickmühle geraten, dass sie sagen, ja, sie haben ja diese Möglichkeit, jetzt ihre Fähigkeiten auszubauen, sie können mit einem renommierten Unternehmen zusammenarbeiten, können sich ein Portfolio-Projekt aufbauen und was es da noch so für Worthülsen gibt, nur damit man denjenigen nicht zahlt, gell?
Stimmt.
Und Dennis, wie du sagst, da rauszukommen wieder, das ist wirklich, wirklich schwer, weil erst einmal musst du es richtig verargumentieren und du musst natürlich dann auch was in der Hand haben. Du musst dann sagen, du weißt, was du jetzt an mir hast und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo du das auch ordentlich entlohnen musst. Und was ist dann, wenn du es nicht tust? Also das ist total schwierig in der Kommunikation, glaube ich.
Das ist aber auch quasi, wenn du in Vorleistung gehst und schon mal richtig abgeliefert hast und dann sagst, okay, jetzt kommt wirklich der Auftrag und du machst dann quasi hinten dran noch eine Ziffer. Und dann sagst du, oh, geht gar nicht. Ja. Bei mir war es ja quasi auch irgendwie so ein Prozess, muss ich dazu sagen. Also natürlich habe ich auch diese Vorleistung gemacht und dann quasi hier und da schon das eine oder andere programmiert. Wobei ich seit, zack, zwei, drei Jahren, also wenn der Kunde möchte, dass ich dann komme und was erkläre, dann gehe ich dahin. Das erste Beratungsgespräch vielleicht noch die Stunde oder for free. Aber hinten raus, Vorleistung, komplette Analyse.
Aber merkst du es, wie schnell man in der Haltung drin ist, dass man sie gleich wieder verteidigt und rechtfertigt? Also es gibt ja mehr Ansichten. Es gibt ja die Ansicht, um zu verkaufen. Und es gibt die Ansicht, dass man sie wieder rausmanövriert aus dem Dilemma, wo man sich reinkatapultiert hat. Also das ist der zweite Ansatz.
Aber, wobei der Cicciotti hat gesagt, er kniet sich ja richtig nahe, wenn er quasi Bock drauf hätte, diesen Kunden oder diese Referenz zu haben.
Ja, also das bedeutet, wann könnte man sagen, sollte man oder kann man oder muss man in Vorleistung gehen? Also in der Akquisephase ist natürlich immer, glaube ich, ein Argument, ob ich in Vorleistung gehen möchte. Ich glaube, möchte, weil wenn ein guter Pitch läuft bei Top-Agenturen, dann muss ich ja in Vorleistung gehen. Wenn ich das nicht mache, dann ja, wird die Chance gering sein. Oder Dennis, was würdest du sagen?
Ja, ich möchte es eigentlich nicht machen. Also Vorleistung ja, aber meistens nur bei Bestandskunden. Wenn ich einen Neukunden habe, mache ich es in der Regel auch nochmal.
Ehrlich? Nee, ich sehe es. Also ich sehe es ganz anders. In der Akquisephase, in der Verkaufsphase, finde ich, gibt es kein besseres Mittel, als wie dem Kunden zu visualisieren, damit er sich in der Umsetzung schon selbst wiederfindet.
Nein, hätte jetzt auch gesagt, ja.
Also du hast schon recht, es muss ich ja nicht immer machen. Also wenn es jetzt um eine 1.000-Euro-Sache geht oder so, ja, da brauche ich vielleicht nicht in die krasse Vorleistung gehen. Aber wenn es wichtig ist oder wenn es ein wichtiger Kunde ist oder ein wichtiger Auftrag, dann macht es schon total Sinn, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wer sich selbst in der Umsetzung bereits erkennen kann, ja, abgehakt.
Das würde jetzt quasi den Designprozess, oder? In dem Fall dieses Grafische eher betreffen.
Nee.
Oder würdest du Coding nur so sagen?
Ach so, naja, nee. Weißt du? Coding an sich würde ich dann wirklich nicht mit reinpacken. Ich würde eher so, ja, also so eine Funktionsstrecke oder ähnliches. Also,
okay, da bin ich dabei. Nee, das ist okay, nicht. Das ist überschaubar. Also, so Klickstrecke, Wireframe-mäßig, okay. Genau. Das ist dann, auch, sage ich, Vorleistung. Aber sonst alles, was dann quasi schon Step weiter geht, sage ich mal. Oder beziehungsweise Gegenfrage. Wenn ihr jetzt quasi sagt, okay, Vorleistung beim Kunden bei einem geilen Projekt, wie weit geht ihr in die Ausarbeitung von, sagen wir mal, Screen Design? Nehmen wir klassisches Screen Design. Wie weit geht ihr da?
Da würde ich da sogar zustimmen, bewusst nicht weit. Oder einen kurzen Ausschnitt, der richtig cool ist.
Aber, okay, ja.
Aber dann
groß. Also der Ansatz bleiben. Quasi, oder?
Genau.
Jordi? Spannendes Thema. Ich habe gerade den Kommentar vom Manuel gesehen, weil der schaut uns über Instagram gerade zu. Cool. Und er hat in den Chat geschrieben, ich hatte das Thema heute, gehe mit einem Testprojekt in Vorleistung und bei Abschluss wird es verrechnet. Bester Test, ob es funktioniert.
Okay.
Cool.
Okay, ja, okay, dann müssen wir uns auf dem Laufenden halten. Gell?
An der Stelle Servus, Manuel. Servus. Und natürlich auch Servus an die anderen, die zuschauen. Tatsächlich haben sich nur ein paar andere über Instagram eingeschalten. Also funktioniert auf jeden Fall, glaube ich. Aber ja, ich kenne das, Michi, aus unserer Zusammenarbeit bei einigen Projekten, wie weit wir uns da wirklich schon im Vorfeld reingedacht haben und so viele verschiedene Richtungen gegangen sind, weil man das einfach auch, weil man ja nicht zufrieden waren mit dem Ergebnis. Es gibt ja solche, die sagen, okay, ich gehe in Vorleistung, aber
genau.
Und dann wieder mit so einem berechnenden Mindset rangehen und sagen, ich mache das aber nur bis zu dem und dem Grad.
Genau. Und ich finde, da gibt es ja viele, wo man schnell merkt, ist jetzt der Ansatz vom Herzen her, also dass man sagt, man geht jetzt aus der Leidenschaft oder man denkt wieder an die Kohle. Und ich finde, da scheidet sich ja das ganz schnell, weil viele denken dann zu sehr monetär, gell, und so ungefähr, ja, keinen Cent zu viel investieren im Vorfeld. Ja klar, aber ich glaube, das Bauchgefühl ist da entscheidend, wo lohnt sich's oder wo ist es mir auch wert, selbst wenn ich scheitern würde. Ich glaube, das muss man immer ein bisschen mit einkalkulieren und wenn es so ist, dann war es so, aber dann hat man sein Bestes gegeben. Also.
Ja.
Es ist ja total überraschend, jetzt, wenn man nur mehr auf die Jüngeren zu sprechen kommt. Ich beobachte es eigentlich ganz oft in Facebook-Gruppen, wo sich viele Mediengestalter und Designer tummeln. Also wie viele da tatsächlich bereit sind, for free zu arbeiten, ohne so eine gewisse Seriosität oder irgendeine Art von Verlässlichkeit vor sich zu haben. Also das ist schon krass, das Thema eigentlich, weil ich finde, so das Bewusstsein muss da eigentlich da sein, dass ich sage, ja, ich gehe in Vorleistung, damit ich mir eine neue Möglichkeit schaffe, damit neue Türen für mich aufgehen. Aber auf der anderen Seite muss ich doch irgendein Mittel gleichzeitig an der Hand haben, wo ich die Sicherheit habe, dass ich nicht völlig ausgenutzt werde von vorn bis hinten.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch möglich ist, selbst wenn man noch gar keine Erfahrung hat. Aber in irgendeiner Art und Weise muss das möglich sein. Natürlich kann sich jemand mit 10 oder 15 Jahren Berufserfahrung mehr erlauben, als jemand, der gerade erst aus dem Studium kommt. Aber trotzdem muss man doch irgendwo so eine Art Argumentationsmöglichkeit haben, irgendeine Absicherung, wo man sagt, so und so viel mache ich, das mache ich auch mit vollem Herzen, aber dann muss das seine geregelten Wege gehen. Ich glaube, also alles andere wäre ja ausbeuterisch und ein Stück weit unprofessionell, gell?
Ja.
Also ich kann mal erzählen zu Vorleistung. Also wir hatten mal eine Anfrage, eine konkrete Anfrage und quasi wurde auch ein Konzept erarbeitet. Und es wurde aber quasi so ein kleiner Pitch zwischen zwei oder drei Agenturen gemacht. Die hatten den Pitch nicht gewonnen. Quasi, ich glaube, ein Obolus wurde bezahlt, aber die Idee an sich wurde dann nicht bezahlt, quasi nur der Pitch. Und dieses Konzept hat denn die andere Agentur für einen günstigeren Preis umgesetzt? So,
Dennis,
der Klassiker.
Dennis, ich finde, ein Pitch ist nochmal was Eigenes, finde ich.
Aber wenn du jetzt quasi mit einem Kunden zusammenarbeitest und der quasi bei dir schon beauftragt und dann kommt hinterher raus, dass noch jemand anders, ist es denn ein offizieller Pitch oder ist es quasi so eine Mischform, weißt du, so zu Abzocke quasi schon?
Ja, ja. Also das immer wieder.
Wenn deine Idee umgesetzt wird, inklusive mit den ganzen Layouts, die du irgendwie schon entwickelt hast, was ist das denn? Eigentlich Rechtsanwalt-Thema, oder? Oder sie müssen die komplette Arbeit zahlen.
Genau. Ja.
Das ist.
Aber da merkt man eben, was ist der erste Schritt, was ist der Ansatz, gell? Also ist der Ansatz, dass ich sage, ich will meinen Kunden beeindrucken, ich will überzeugen und ich weiß aus meinen jungen Jahren, ich habe oft nie die Kurve gekriegt. Ich habe oft die Kurve zu dem, auch nochmal auf Manuel sein Chat-Kommentar, der ist ganz gut, weil im Abschluss steht und bei Abschluss wird es verrechnet. Die Kurve muss man natürlich kriegen. Also wenn man das übersieht, wann ist Abschluss, wann ist überhaupt oder Vorleistung zu Ende, wann geht es in die Umsetzung und weiter geht es dann noch mit Korrekturen, das kenne ich auch noch aus jungen Jahren. Ja, eine passt schon, ich korrigiere es nochmal und nochmal und nochmal. Und weil man Angst hat, in den jungen Jahren darüber zu reden, dass man sagt, das kann ich schon machen, aber ab dann wird bezahlt. Und das, da tue ich mich jetzt heute als älterer Hase relativ leicht, indem ich sage, gar kein Problem, aber dann und dann muss bezahlt werden. Früher habe ich mir da extrem schwer getan. Also wie geht's euch da oder wie habt ihr das in Erinnerung?
Entschuldigung, diesmal darf ich schon anfangen.
Ja, bei mir ist es natürlich nicht ganz so schlimm, weil ich jetzt nicht in dem klassischen Agenturinhaber-Konstrukt bin. Also ich bin ja nur nebenberuflich quasi freelance-mäßig tätig und da hält sich's auch nur in Grenzen. Also diese Dringlichkeit, wirklich auf geschäftlicher Ebene argumentieren zu müssen, ist nur relativ überschaubar. Aber trotzdem muss man schon das Gespür entwickeln, wo man sagt, okay, da und da wird im Voraus so und so viel Prozent bezahlt, der Rest ist dann nachgehend und so weiter. Also diese Zeitpunkte abzuschätzen, das tritt bei mir natürlich schon auch auf, wenn auch nur im wirklich überschaubaren Maß. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach, und gerade für mich, der jetzt nicht so der Kommunikationskönig ist, muss man da natürlich auch so gewisse, rhetorische Konstrukte zurechtlegen und natürlich ja immer wieder Argumente einholen. Was kann man denn sagen und wie muss man es denn eigentlich sagen? Mhm. Weil ich kann da natürlich nicht mit voller Arroganz antreten und sagen, du, lieber Geschäftsführer, so schaut's aus und nicht anders. Weil gerade als junger Mensch vertut man sich da bestimmt die ein oder andere Chance, wenn man da zu wenig Respekt walten lässt.
Ja, und ich finde, was noch schlimmer macht, sind noch vertragliche Regelungen. Das macht nochmal so eine Riesenhürde, nochmal so einen Berg schwerer, wobei es gar nicht so schwer ist. Also ich glaube, man hat da unnütz Angst, weil man braucht ja bloß logisch denken. Wenn der Kunde wirklich jetzt sich äußern würde, ist ungefähr, ja, jetzt geht es ihnen da nur ums Geld und jetzt muss man auch noch vertraglich, also wenn der da was dagegen hätte oder nicht klar damit umgehen kann, dann wäre er ja sowieso nichts. Also das muss man sich ja doch immer vor Augen halten, gell? Also wer da auf einmal jetzt ganz entgeistert sich verhält, weil er meint, du kommst jetzt mit Vertrag oder Entlohnung daher. Wenn man ehrlich ist, Finger weg.
Ja, bei mir ist zum Beispiel jetzt das Thema, ich bin gerade an einem neuen Auftrag dran, da wird es um Videoschnitt gehen und das wäre für einen Kunden aus Irland. Und da wäre es natürlich so, dass man so eine Art Servicevertrag gleich mal fürs EU-Ausland erstellen lässt in englischer Sprache. Und das ist natürlich auch wieder so ein Thema, wo ich sage, ist da alles richtig? Was muss ich da bedenken und so weiter? Also gar nicht ohne.
Selbst normale AV-Verträge oder Verschwiegenheitserklärungen sind irgendwie immer kompliziert, weil man immer man fühlt sich immer so, als würde man irgendein Tabu brechen oder ein Tabuthema ansprechen, das irgendwie ganz, ganz intim wird jetzt und irgendwie will keiner drüber reden. Also ganz komisch ist das immer.
Michi, was meinst du? Noch krasser ist es ja, glaube ich, beim Thema Nutzungsrechte und so, oder?
Ach, absolut.
Also bei so Themen, die völlig abstrakt eigentlich sind für den Kunden oder so gar nicht
absolut
greifbar, gell? Und wo dann aber Zahlen zustande kommen, wo am Kunden die Augen aus dem Kopf springen.
Genau. Und da bin ich ehrlich, also dem bin ich bisher immer gut aus dem Weg gegangen. Also sprich, wenn ich Nutzungsrechte gebe, dann gebe ich die uneingeschränkt, bisher immer. Alles andere, ja, jetzt können leider sagen, das ist ja dumm, aber ist mir wurscht, alles andere ist zu kompliziert.
Ein Raunen geht durch die Menge.
Ja, genau. Dennis, bei dir?
Ich habe jetzt quasi Jordi ja quasi bewusst vorgeschoben, dass sie quasi nochmal in mich gehen kann. Ich bin da echt raus, Jungs. Also Vorleistung, Bestandskunde, gar kein Thema, aber das wird ja meistens auch gecashed. Jetzt, ich habe quasi nachgedacht bezüglich Neukunden. Neukunde kriegt von mir die Vorleistung, dass ich quasi mein Wissen vor Ort, wenn ich einen Termin vor Ort habe, bekomme, for free in dem Fall, wenn ich dann zusage. Aber sonst Vorleistung, da muss mich der Kunde schon richtig catchen. Aber bei mir ist es ja eher, also designtechnisch ist es ja gar nicht mehr so viel, sind ja quasi eigentlich schon die Umsetzungszeiten. Und das ist meistens, kommen Kunden auf Empfehlung und da habe ich dieses Konstrukt Vorleistung nicht. Und wenn ich da denke, Vorleistung, inwieweit, das ist schwierig. Wie weit die also ich würde mal sagen, alles bis 2 Stunden Vorleistung, okay. Alles was drüber bei einem Neukunden, also wir reden jetzt bewusst von einem Neukunden, der jetzt angerufen hat, sagt, er hat ein Problem und dann Vorleistung, alles bis 2 Stunden, aber auch nur, wenn das Bauchgefühl und der Kopf und Bauch irgendwie zusammenspielt, dann sage ich, okay, kann man denn in den sauren Apfel beißen? Mhm. Aber ich sag mal, wenn jetzt Maurer Müller um die Ecke kommt und sagt, er hätte gerne eine Webseite, da gehe ich definitiv nicht in Vorleistung. Dann kann er sich ein Template raussuchen, dann kann ich es umsetzen und sage, okay, kostet so und so viel. Hier hast du noch einen Link, such dir was raus. Aber so komplett Screen-Design-mäßig Vorleistung bei einem Nicht-Bestandskunden, würde ich wahrscheinlich dann schon noch mit euch nochmal ins Telefonat gehen, was ihr dazu sagt. Das ist der Kunde, das sind die Anforderungen, ob ich das überhaupt machen würde, bevor ich irgendwas rausgeben würde. Aber das wäre mir noch ein bisschen heikel.
Aber das ist jetzt das Szenario, wenn jemand auf dich zukommt, oder? Also du bist in der passiven Rolle, jemand kommt auf dich zu und du musst sagen ja oder nein. Also dann verstehe ich es tatsächlich schon, wenn man jetzt nicht unbedingt in Vorleistung geht. Wenn du jetzt allerdings in der aktiven Rolle wärst und würdest Akquise betreiben, wie würde es dann ausschauen?
Also wenn ich dann quasi so Bock hätte auf den Kunden oder den auch richtig heiß hätte und ich hätte die Chance quasi bei ihm aufzulaufen, dann würde es wahrscheinlich was ganz anderes sein. Wenn jetzt Elon Musk von mir anrufen würde, hey, Tesla braucht eine neue Webseite, würde ich wahrscheinlich auch in Vorleistung gehen, obwohl das nicht zahlen würde wahrscheinlich. Die Referenz ist geil. Schwierig. Echt schwierig.
Aber das hat sie eigentlich schon beantwortet. Also wenn du das selbst entscheidest, also ich werde euch doch ähnlich gehen. Also ich habe schon oft für völlig kostenlos gearbeitet und tue es immer noch gern.
Ich war schon die wildesten Strukturen gehört. Also ich habe auch von Designern gehört, die zum Beispiel vollkommen auf Spendenbasis arbeiten, die positive Überraschung gemacht haben, dass die Leute mehr bezahlen, als sie es gedacht haben. Weil sie sagen, du, weißt was, gib mir einfach das, was du denkst, dass es wert ist. Und dann kam auf einmal, weiß ich nicht, 50-70% mehr als derjenige investiert hätte oder vielleicht gerechnet hätte. Mhm. Kann auch sein.
Aber würdet ihr jetzt quasi dieses Beispiel, würde es einer von euch beiden umsetzen? Sagen, hey, wir machen jetzt mal was Geiles, einen geilen Scheiß zusammen und jetzt mach Spendenbasis, zahl, was du Bock hast.
Ich habe das schon gemacht.
Und? Positiv oder negative Erfahrung?
Für meinen speziellen Fall positiv. Also es war ein Ehepaar, das kenne ich privat und die haben sich selbstständig gemacht mit Garten- und Landschaftsbau und haben da halt so ein kleines CI gebraucht, also Logo, Geschäftsausstattung und so weiter, so den Basisumfang. Und zu denen habe ich auch gesagt, weil ich halt gewusst habe, das ist ein Startup, die haben jetzt nicht das große Geld. Und ich habe gesagt, die macht das Logo und ich habe so und so viele Stunden investiert, habe das Logo natürlich ausführlich präsentiert, habe die Herleitung und alles gezeigt und wie das zu ihrer Marke passt und zu ihrem Auftreten und zu ihren Werten und so weiter. Und die waren halt mega begeistert und ich habe dann gesagt, okay, ich stelle jetzt mal für das keine Rechnung, sondern zahlt ihr mir das, was ihr glaubt, dass es euch wert ist. Und tatsächlich haben sie mir mehr gezahlt, als ich eigentlich gedacht hätte. Also das war mein persönliches positives Beispiel aus der ganzen Sache. Aber man muss natürlich sagen, das hängt halt immer so von den einzelnen Umständen ab. Also wenn es gute Bekannte sind, wenn es Familie ist oder ähnliches. Und also kann man das ruhig mal machen. Bei größeren fremden Kunden glaube ich jetzt eher nicht so. Oder man müsste sich schon sehr trauen oder man müsste nicht abhängig davon sein, was die zahlen. Dann kann man das machen. Aber so in manchen Fällen ist das eigentlich oder tut es anderen auch gut, wenn sie wissen, okay, der stellt mir jetzt nicht Tausende und Abertausende in Rechnung.
Ich hab ein passendes, totale Gegenbeispiel. Wo einer vor lauter Geiz, das kann man gar nicht mehr übertrumpfen, ich hatte mal so ein Pärchenshooting, das war jetzt auch nicht allzu teuer, also gar nicht, und die sind schon gekommen, der soll es nur hören, ist mir scheißegal. Dann sind die gekommen mit so einem... Du kennst mit Autos aus, dieser Audi mit dem, wo man hinten einen Motor sieht, was ist denn das? Weißt du, was ich meine? Wo man unten reinschauen kann.
R8 oder?
Ja, R8 oder so, ja, irgendwas. Und weiß noch, und Mords geprahlt und wie toll das Auto ist und ist ja gar kein Problem, das kann er sich ja leisten und so. So, und dann ging es darum, genau, die schwangere Freundin zu fotografieren, okay. Und ganz normal, und dann haben wir uns halt noch entschieden, dass wir noch so ein Setup aufbauen, also wirklich dann, ein Bett mit Bettwäsche und so ganz softe Fotos halt, gell. Und es war wirklich ein Aufwand, also Mords mit meiner Frau umbaut und ja, kann man sich ja vorstellen, gell. Und dann habe ich das eben nicht vereinbart zuvor und da ging es darum, ja, dass es halt, mei, ich weiß nicht mehr, wie viel 30 Euro mehr kostet, irgendwie völlig harmlos und ja, der hat es dann geschafft, dass er sagt, na, das sieht er gar nicht ein und ja, ich habe sofort gesagt, passt, auf Wiederschauen, die habe ich dann mehr oder weniger rausgeschmissen, weil so eine Frechheiten lasse ich mir ehrlich gesagt nicht mehr bieten. Und es war echt mies. Also krass. Vor allem so viel Aufwand und das waren ein paar Stunden mehr Aufwand. Und wenn man da nicht freiwillig erkennen kann, dass man vielleicht ein bisschen ja, Wertschätzung einfach erbringt, sind wir wieder dabei beim großen Thema. Ja, was willst du dann, gell? Also beides ist möglich, gell? In deinem Fall, Jordi, das Überraschende, dass man sagt, entscheid du selber, was der Wert ist. Ich glaube, das haben wir alle ja schon erlebt. Und es gibt aber auch Menschen, die dann sagen, ja, mir ist es nichts wert, kriegst da nichts. Also alles ist möglich.
Die nächste Frage, die mir eigentlich so bei der Vorbereitung von diesem Thema eingefallen ist, wir haben es in früheren Folgen schon mal ein bisschen angesprochen, das Thema Wissensweitergabe. Da kann man jetzt eigentlich ja davon sprechen, gibt man Wissen so for free weiter, ob das jetzt auf sozialen Netzwerken ist, in Gruppen oder bei Workshops, oder macht man das immer, knüpft man das immer an bestimmte Bedingungen wie Kosten oder Folgeaufträge oder sowas. Also ihr habt tatsächlich auch so von Beobachtungen und da muss ich tatsächlich wieder The Future anführen, weil das ist so ein tolles Beispiel, The Future, was die an Gratis-Content raushauen in der allerbesten Güteklasse. Die gingen weitaus mehr in die Tiefe als jetzt nur diese Basis-Wissensbeiträge, wie man jetzt ein gutes Logo macht oder wie man sich selbstständig macht, sondern die gehen halt sogar so weit, dass sie dir Gesprächsgrundlagen liefern, die du 1:1 wortwörtlich übernehmen kannst, damit du Kunden von dir überzeugst oder wie du deine Positionierung findest. Und die geben dir so richtig konkrete Schablonen vor, komplett for free. Und dieses Wissen ist so wertvoll, aber trotzdem ist es so, dass du, oder es ist trotzdem so, dass die sehr viel Gewinn oder Umsatz mit ihren Schulungseinheiten und mit ihren Kursen, die sie anbieten, machen. Und da ist eben jetzt die Frage, weil man immer der Meinung ist, wenn man Wissen for free weitergibt, dann entblößt man sich so quasi fachlich gesehen und man hat irgendwie so dann die Angst, dass die anderen eigentlich keinen Grund mehr hätten, auf einen zuzukommen,
genau,
um gegen Bezahlung Beratung einzuholen, wenn sie das Ganze eh for free haben können. Und das ist jetzt so die Frage in die Runde, wie ihr das seht und wie so die Sachlage ist.
Dennis struggelt immer mit dem Thema, das weiß ich.
So, Standardreaktion bei jeder Frage.
Naja,
wie weit geht man mit seinem Wissen voraus? Es ist, wie weit geht? Also gut, wenn ich muss es, also ich versuche es immer zu verifizieren, also wenn es Programmierung angeht oder beziehungsweise, nee, nehmen wir klassisch bei Suchmaschinenoptimierung. Also die Standards, die quasi jeder Kunde for free sind, quasi, was er selber machen kann an der Webseite. Also da bin ich offen und ehrlich, sage, bevor du mich hier irgendwo engagierst, bringt erstmal Title, Description und deine URL-Struktur sauber einfach. Und dann kann ich dir immer noch eine Beratungsleistung anbieten, bevor ich dann selber mit meinem monatlichen SEO-Kontingent um die Ecke komme. Das ist legitim, weil das kann man sich auch anlesen. Und wenn der wieso interessiert ist und Professionalität haben möchte, wird er eh wiederkommen. Also das ist Wissen, was ich definitiv for free weitergeben würde. Strategietechnisch, da war ich mir nicht sicher, weil es eigentlich bei jedem Kunden irgendwo unterschiedlich ist. Ob es jetzt Wettbewerbsanalyse ist und du quasi den Wettbewerb nachbauen etc., weiß ich nicht, wie weit ich da vorpreschen würde. Das ist, aber sonst habe ich kein Problem, mein Wissen eigentlich zu teilen, prinzipiell. Außer jetzt, ich sag mal, verschiedene Taktiken, die jetzt hier vielleicht nicht offenbart werden müssen. Aber sonst habe ich da prinzipiell, glaube ich, kein Game. Aber es kommt auch gegenüber drauf an, oder? Also letztendlich entscheide ich mittlerweile völlig aus dem Bauchgefühl. Wenn da irgendwie so eine Kotzfraktion irgendwie am Start ist und wo ich gar keinen Bock drauf habe, und das merke ich so relativ schnell dann, wo ich dann sagen würde, nee, sorry. So. Der typische Wissensvampir. Die mögen wir ja alle nicht, wenn da so ein Wissensvampir genau am Start ist und dich quasi eine Stunde löchert mit ziemlich spezifischen Fragen. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich muss mal kurz auf die Toilette, und dann würde ich aber wahrscheinlich hintenrum den Französischen machen und gehen.
Den Französischen machen.
Aber ist es denn nicht eigentlich so, dass du, gehen wir jetzt mal von Kunden aus, die Beratung benötigen, die irgendeine Richtung brauchen, die vielleicht nicht wissen, wie sie sich positionieren sollen oder wie sie ihre Marke ausbauen sollen. Und sagt's mir ruhig, wenn ich mich täusche, aber man könnte alles preisgeben, was man von dem Thema weiß. Man könnte denen alles vorgeben, was sie wie tun müssen, und sie würden es trotzdem nicht tun.
Genau.
Weil es entweder an der Zeit mangelt oder an den Ressourcen mangelt oder weil sie das zwar in der Theorie wissen, aber es nicht umsetzen können oder ab einem gewissen Zeitpunkt dann doch wieder stocken und die Sicherheit von einem Fachmann brauchen, um zu wissen, wie geht's denn jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Und deswegen glaube ich, dass man eigentlich gar nicht verlieren kann, wenn man sein Wissen und seine Erfahrung komplett for free weitergibt. Weil ganz ehrlich, also die das benötigen, die haben dadurch zwar einen sehr tiefen Einblick und die können sich das irgendwie, also wie die runterladen, die können sich Notizen machen. Aber wer von denen kommt denn tatsächlich dann ans Ziel damit? Ich glaube, sehr wenige. Bis gar keine.
Das stimmt, aber also bei mir ist es so quasi, wenn ich wieso vor Ort bin und die Live-Performance abfeuere, dann bin ich ja unstoppable. Also dann ziehe ich alles durch, was irgendwie geht etc. Und meistens sind die Kunden dann eh geflasht, dass sie eh kommen. Aber meistens ist ja, da ich wieso meistens auf Empfehlung komme, also größtenteils die ganzen Kunden sind auf Empfehlung. Und dann ist die Live-Performance am Start. Nur ich hatte auch schon mal den Fall, da siehst du dann irgendwie 2, 3 Studenten am Tisch mitsitzen, die da fleißig mitschreiben. Und dann weißt du aber, merkst du auch relativ schnell, wenn der Gegenpart, also der Kunde oder potenzielle Kunde, irgendwie nicht interagiert mit deinem Dialog, dann ist das, wo ich dann wieder zurückgehe und dann nicht mehr das komplette Sortiment abfeuere. Dann ist nichts mehr mit Raketenschießen, dann ziehe ich mir ein bisschen zurück und höre mir das lieber erst an. Und dann auch wieder rein aus Entscheidung oder Erfahrung, wie noch immer, sage ich denn, okay, da kriegst du kriegst das volle Spektrum, Kollege, dich feuere ich so dermaßen ab, dass du nachher Kopfweh hast, oder ich sage dann, schön Kaffee ist gut und jetzt mache ich hier fertig und dann gehe. Also das sind die zwei, aber das ist, also ja, ich würde sagen, das ist, oder Michi, wie ist es? Wie würdest du sagen, das ist doch mittlerweile schon irgendwie so ein Gefühl, was du denn entwickelt hast, wo du dann entweder sagst, okay, Live-Performance Hardcore oder Slow-Mo mit Einschlafmusik?
Also prinzipiell, glaube ich, ist es ja wichtig, meine Grundeinstellung ist, Wissen oder Wissen for free zu teilen, ist modern und auch notwendig. Dieses für sich behalten wollen oder irgendwie so wie früher in der Schule, so schau nicht oder nicht abschauen lassen, das funktioniert sowieso nicht. Und ich bin, Jordi, ich bin voll bei dir, wenn du sagst, selbst wenn jemand dein Wissen zu 100% konsumiert, for free, muss es erst einmal ein Typ sein, ein Typ Mensch, der das auch umsetzt und damit auch Geld verdienen kann. Und das sind Welten. Also es hat, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das heißt, dass meistens das Raffen von Inhalten oder diese Raffgier, ich nenne das jetzt mal so, weil manche, ich kenne manche, die sind so, die meinen, sie lassen keinen reinschauen und brillieren da mit ihrem Wissen und so, dass das völlig drüber ist. Also ich finde, dieses Wissen verstecken oder geheimhalten ist teilweise völlig überzogen und bringt dir gar nichts. Also, weil selbst, gehen wir mal auf YouTube, gehen wir mal irgendwelche Tutorials für was auch immer, bis zu Masterclasses, die ich mir reinziehen kann. Naja, wenn es dann so viel Master gäbe, dann wird es doch ganz anders ausschauen. Also sagen wir uns doch mal ehrlich. Also wenn jeder dann der Master wird in seinem Fach, dann wird es doch eh keiner wirklich tun.
Ja.
So, und jetzt sind wir bei einem ganz anderen Punkt. Jetzt sind wir bei menschlichen Aspekten. Wer ist in der Lage, daraus jetzt ein super Business zu machen? Einer von 100, einer von 50 vielleicht. Mehr sind es doch eh nicht. Somit kann man, glaube ich, mal pauschal wieder sagen, dieses Wissen preiszugeben, ist grundsätzlich kein Problem, würde ich jetzt mal pauschal sagen. Ich glaube, der Ansatz ist noch wichtig, wie jetzt The Future, Jordi, das du ansprichst. The Future ist ja auch total strategisch eingesetzt, Free-Wissen freizugeben, um schon so zu catchen, um schon so, dass man schon so eine Begeisterung entfacht, dass man sagt, wow, ich krieg da schon so viel Wissen jetzt umsonst. Wie muss denn das erst sein, wenn ich mich da anmelde und ein paar Euro für irgendeinen Kurs zahle? Dann habe ich ja, haben wir wieder bei der Masterclass, dann kriege ich ja alles. Dann wäre ich ja, kriege ja quasi eine Top-Ausbildung. Und somit, wenn ich frei zugängliches Wissen als strategisches Mittel einsetze, dann kann das absolut eine Geschäftsidee sein, der ich einfach nachgehe und somit meine Akquise betreibe. Also, und ich glaube, es spricht überhaupt nichts dagegen. Ich finde sogar eher, dass man oft ein bisschen falsche Scham hat, Wissen freizugeben, weil man natürlich eher sagt, ich will meine Vampire da nicht bedienen. Das übrigens aber auch stimmt. Ich will das nicht schmälern, weil es gibt genügend, die nur konsumieren und nichts geben. An dieser Stelle, also, ist so. absolut scheiße, das macht man nicht. Ja, ist doch so. Aber prinzipiell glaube ich, so das zu verstecken, zu verheimlichen, bringt nichts. Aber das gezielt einzusetzen, absolut zeitgemäß.
Das hat mir, oder das fasziniert mich auch immer bei The Future, dass die das wirklich schaffen, dass du so vor dem Video sitzt und dir denkst, so Wahnsinn, die dauern 2 bis 3 Minuten und ich habe so viel gelernt daraus. Da kann ich mir fast jeden Satz aufschreiben und ich habe irgendwas dazugelernt. Und du kriegst tatsächlich dieses Verlangen, dass du sagst, boah, mal bei diesem Live-Workshop dabei zu sein oder mich bei dieser Pro-Gruppe anzumelden, die unfassbar viel Geld im Monat kostet. Aber
ehrlich,
wenn du dir dann denkst, glaube bei 150 Euro im Monat geht's los. Und das muss man sich erstmal leisten können, ja, tatsächlich, aber trotzdem leisten sich das Leute, weil sie den Mehrwert erkennen. Klar. Weil sie ganz genau wissen, wie der Chris Doe tickt und wie der argumentiert. Und wenn du dann die Möglichkeit bekommst, persönliche Fragen, die nur dich speziell betreffen, ihm zu stellen in einem One-on-One-Gespräch, dann zahlst du das. Und das ist so eine gute Strategie, finde ich, dass du sehr viel und sehr tiefgründiges Wissen weitergibst, aber nur bis zu diesem Grad, wo du den Interessenten oder den Zuhörer zu sehr am Haken hast und dann davon überzeugen kannst, dass dich noch mehr erwartet, wenn er dann wirklich quasi zahlungsbereit auf dich zukommt. Ja.
Aber deswegen ist doch das ein Mega-Thema, das Thema in Vorleistung gehen oder nicht, weil, sagen wir uns doch einmal ehrlich, wenn man jetzt wirklich dieses Thema Vorleistung immer erwartet oder andererseits, wenn man sagt, man lässt sich das gar nicht bezahlen. Ich habe da immer das Beispiel, ein Kunde hat damit zu mir gesagt, stell dir vor, ich kenne da einen Fotografen, der macht es umsonst. Wenn man denkt, ja, wenn du so begeistert bist von Gratisleistungen, dann mach. Also dann, also aus der Brille, also wer meint, er kann sich immer gratis weiterbilden und am besten nur liegend, Chips fressend auf der Couch, das ist so meine Lieblingshaltung, gell? Also nicht meine, sondern von diesen Vampiren. Und wer meint, dann so auch noch immer schön vorwärts zu kommen, alles gratis zu konsumieren, naja, das, jeder, der einigermaßen denken kann, weiß doch, was nichts kostet, taugt nichts. Das ist nach wie vor so. Und wenn ich immer meine, mich aus kostenlosen Quellen bedienen zu können und zu müssen, ja, das haben wir wieder bei dem, ich traue solchen nie a Big Business zu. Also vergiss es. Der wird immer irgendwo rumkramen und fertig.
Ja, das stimmt. Ja, und man hat ja gesehen, bei ganz vielen, die so aus der Generation davor noch kommen, wie verbittert die geworden sind durch diese Angst, Wissen weiterzugeben und dadurch irgendwie Kunden oder Aufträge zu verlieren, die sich dann so zurückgezogen haben und so, also man nennt es jetzt so Gatekeeping im modernen Sprachgebrauch, gell? Also die so massivstes Gatekeeping betrieben haben, weil sie um ihre Existenz gefürchtet haben und dabei halt wirklich genau das Gegenteil bewirkt haben, nämlich dass sie unsympathisch geworden sind, genau. Und dass man sich dann eher distanziert von solchen, gell? Ja.
Dennis, wir hatten ja noch einen Punkt zum Thema Vorleistung, gell? Das finde ich, sollte man auch noch ansprechen, weil das ist eigentlich ganz gut. Wie ist es mit dem Thema Garantie oder Gewährleistung oder Korrekturen? Oder vor allem
Bugfixing,
genau. Und vor allem ja jetzt eher in deinem Bereich, wo im Design oder es passt eigentlich überall. Aber das ist eigentlich schon ein Thema, das ist heikel, gell? Das muss man immer wieder sagen. Was ist noch inklusive? Wo zieht man die Grenze?
Also ich stell mal die Frage mehr an euch. Folgendes Thema. Kunde, so Kaugummi-Projekt, Kunde hat jetzt fast ein Jahr gebraucht, bis er die Webseite fertig korrigiert hat. So. Also die Webseite liegt schon, sage ich mal, ein gutes halbes Jahr bis dreiviertel Jahr fix fertig auf dem Staging-System, also auf der Entwicklungsumgebung. Der Kunde hat Zugangsdaten und hat bereits angefangen zu pflegen. So. Jetzt ist es so, die Webseite ist jetzt live und jetzt fängt der nochmal an zu korrigieren und kommt dann mit irgendwelchen Themen um die Ecke. Also wir reden jetzt, ich sag jetzt mal, ein halbes Jahr später, nachdem das eigentlich komplett live gegangen ist schon, kommt er mit Korrekturen, wo ich sage, kann ich machen, ja, aber das ist jetzt für mich kein Garantiefall mehr. Allein, ich würde jetzt sagen, wenn es ein guter Kunde wäre, also mit dem ich wieso schon mehr Business habe, etc., wird es vielleicht nochmal ein anderes Thema, wo ich sage, okay, alles klar, kommt in Support mit rein, mache ich dir easy. Aber wenn der Kunde quasi, ich sag mal, nicht den Anstand hat, während er ein fertiges Projekt hat und es quasi auch schon, wir auf Feedback warten, dass wir das noch fertig machen können. Wir sind ja gewillt, es fertig zu machen. Und erst ein halbes Jahr später auf einmal kommt, weil er wahrscheinlich auf dem Klo mit dem Tablet irgendwas gesehen hat, wird es jetzt für mich No-Go.
Klar.
Oder? Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Also Michi, wir haben es wahrscheinlich auch gemeinsam schon gemacht. So, also in meiner kurzen Zeit als Projektmanager habe ich auch, also ich habe 3, 4, 5 Kunden gehabt, die diese Garantiefälle bis zum Äußersten ausgereizt haben. Mhm. Also Seite war live und dann ging es schon los und das hat sich dann Jahre gezogen tatsächlich, also bis zum heutigen Tag, dass die Leute sagen, ja, dieses Feature war ja im Konzeptpapier drin, so, und war Bestandteil des Initialprojekts und mit Livegang haben wir damit gerechnet, dass das fertig und funktional ist. Und jeder Fehler, der ab dem Go-Live dann aufgetreten ist, der wurde als Garantie vermerkt, weil man ja immer noch diese Funktion als fertiges Komplettpaket, was nicht mehr angerührt werden muss, von diesem Konzept her kennt. Und das, also das den Kunden beizubringen, ganz, ganz schwierig. Und da ziehe ich meinen Hut vor jedem, der da wirklich auch die Nerven behält und das wirklich gut verargumentieren kann, weil es ist ja leider auch so, dass der Kunde oft einmal im Recht ist, mit seinem Garantieanspruch zum Beispiel. An anderen Stellen merkt man dann wieder, dass der Kunde dreist wird und das ausnutzen möchte. Also so diese Gratwanderung, ganz, ganz schlimm.
Also man könnte ganz voranstellen, schaffe es idealerweise auf Stunden zu arbeiten. Idealfall, klar. Weil dann ist einfach was korrigiert werden muss, was behoben werden muss, wird abgerechnet. Das ist der Idealfall. Aber klar, in ein Angebot zu packen, in ein Pauschalangebot zu packen, was inkludiert ist und was nicht, das ist schon schwierig, vor allem Thema Bugfixing oder Korrekturen und so weiter. Ja, also meine Meinung ist grundsätzlich, die Erfahrung spielt dabei immer eine große Rolle. Je unerfahrener ich bin, desto öfter wird das zum Problem, finde ich. Also macht das wirklich, kann man einmal nur, klingt immer vielleicht ein bisschen langweilig schon, aber je jünger ich war, desto mehr habe ich nacharbeiten müssen. For free. Müssen. Weil der Kunde sich aufbäumt und sagt, ja, schon klar, oder, dass das inklusiv noch gemacht wird. Und du natürlich als kleiner Mini sagst, ja, logisch. Also du lässt ja völlig überrollen von dem, schon klar, dass du gleich antwortest, ja, klar. Mhm. Ja, ich verkaufe meine Seele, weißt du? Also das geht schnell bei jungen Leuten.
Aber das ist ja genau das, weißt du, dieses gewillt, den Fehler aus der Welt zu schaffen, aber wenn hinterher noch so ein Nadelstich gesetzt wird, wie so, ja, das habe ich ja bereits schon mal gesagt, okay, also da bin ich dann, ja, hallo, da musst du mir nicht so kommen.
Das sind immer die Rage-Themen beim Dennis, das weiß ich. Dieses Nadelstich ist gut, ja.
Hast du hier nicht irgendwie den Hulk irgendwie zum Einspielen so quasi?
Genau. Da machen wir eine eigene therapeutische Folge drüber, über Rage.
Über mein Rage-Abstellen,
genau.
Nee, aber
stimmt schon, oder?
Wenn so eine E-Mail kommt oder quasi während dem, weißt du, wenn du in so einem Schurfix bist und darüber redest, um das Problem aus der Welt zu schaffen und du sagst dann, ja, okay, mache ich mit, wenn ich das und das noch mache. Mhm. Und dann, ja, aber, oh,
nur dazu, wenn du eh eigentlich signalisierst, ich komme da jetzt for free entgegen und dann wird das nur mit aufdoppelt und ausgenutzt, das ist schwierig. Oder, Dennis, wie du vorher gemeint hast, ich habe aktuell den Fall auch. Aktuell, die Website liegt über ein Jahr im Staging-Modus. So. Und jetzt sollte ich es mir wieder weitermachen. So immer so Brocken. Ja, was machst du denn da? Also ehrlich gesagt, momentan keine Ahnung.
Das Problem ist aber auch wieder in das Projekt reinzukommen. Weißt du, du hast das Jahr jetzt immer angepasst.
Ja, und ist zu, das mache ich immer, das ist zu 90% abgerechnet. Weil ist ja mir wurscht, wenn es der Kunde nicht online stellt, dann kann ich nichts dafür. Also den Fehler begehe ich ja schon gar nicht mehr, dass ich es ein Jahr lang nicht abrechne. Das kommt gar nicht mehr in Frage. Sondern das steht ja übrigens im Angebot oder in der Auftragsbestätigung drin, dass Teilabrechnungen jederzeit möglich sind. Also empfehle ich jedem, dass das ein ganz wichtiger Passus ist, weil weil du ja immer dir frei einteilen kannst, wann du deine Abschlagszahlung tätigst. Und oft muss man ja daraus handeln, wie der Kunde reagiert. Und man hat leider komischerweise das Phänomen im Webbereich meistens, dass es Ewigkeiten, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre auch schon gehabt, also völlig gaga, drei Jahre der Kunde die Website nicht fertig macht. Also was für ein Grund auch immer. Weil, ja, weil immer dieses Perfektionsdenken und ah, und es geht jetzt nicht und keine Ahnung. Ja, was machst du denn dann? Also die 10%, die habe ich immer noch nicht, aber die muss man eigentlich fast ja, in den Wind schießen, weil ja, das kann in einem Jahr sein oder so, gell? Und dann ist die Frage, wenn ich das jetzt wieder aufnehme, was mache ich jetzt? Soll ich das alles for free jetzt fertigstellen? Oder nehme ich die Runde nochmal auf mit abrechnen, abrechnen, abrechnen. Keine Ahnung. Schwierig.
Einfach rückwirkend 5% Verspätungszinsen.
Ja,
also Verzugszinsen.
Der Scherz ist eigentlich ganz gut. Eigentlich sollte man doch eine Klausel reinpacken, dass es einen gewissen Zeitraum geben sollte, wo die Website online geht. Ansonsten entfällt da jeglicher Gewährleistungsanspruch. Oder? Also Dennis, du wärst doch ein Lied davor singen können, dass das dieses Ding nicht fertigstellen.
Also du kennst mich. Also es ist für mich so der absolute Rage-Modus, ganz ehrlich. Also so ein Kunde, der irgendwie nicht aus dem Quark kommt und die ganze Zeit nur am Meckern ist. Oder dann quasi, ja, ich brauche das dringend. Und dann lasse ich mich ja ab und zu, kennst du es ja, mich hinreißen und mache das dann fertig, so quasi Nacht und Nebel und hämmer es raus. Und dann höre ich aber zwei Tage oder drei Tage gar nichts, dann kommt das Wochenende dazwischen. Und am Dienstag,
wenn du dann, ach, der ist in Urlaub, weißt
du? Ja, da kommt eine E-Mail, ich schaue es mir morgen an. Sag ich, boah, was ist denn daran so wichtig? Was ist denn da, du sagst, du brauchst es wichtig? Also, direkt, zack. So richtig schöne Backpfeife, könnt ihr direkt auflaufen und mit Zweck. Oh, danke, jetzt bin ich mir.
Also man merkt, ist total gut, beim Dennis merkst du immer wirklich, wann du denn so in Rage-Modus bringst. Das müssen wir uns merken, Jordi, wenn wir mal ärgern oder so einfach.
Ich sehe das halt quasi, wenn man es im Wald reinschreit, so kriegt man es zurück, aber das kann doch nicht sein. Also wenn also ich finde es unanständig. Ich finde es einfach unanständig. Es gehört einfach dazu. Das hat auch was mit Anstand zu tun. Ja. Wenn du was eintütest und sagst, du brauchst es dringend und du kriegst es dringend, dann hast du auch dringend zu antworten.
Aber die Wahrnehmung ist für jeden anders. Gell? Das ist, wenn ein Beamter jetzt sagt, der braucht es dringend, dann ist das was anderes, wie wenn wir sagen, wir brauchen es dringend.
Ja, weil du hast es mir auch gesagt, so ich habe das Problem mit dem E-Mail, dass ich quasi nicht sofort auf die E-Mail antworte, sondern das Ding fertig mache und dann erst antworte. Wo du gesagt hast, hey, gib wenigstens ein kurzes Status-Update. Aber erst wirklich zig Tage später und dann quasi erst noch die Frechheit dann besitzen zu sagen, ich schaue es mir dann quasi im Laufe der Woche an, da könnte ich ja Schnellkochtopf rein und die ganze Soße mit rein und dann zumachen und das Ding erstmal schön durchkochen und das sagt da. Und danach gleich in die Tonne treten.
Also das bedeutet zum Thema Vorleistung, Bugfixing, wie geht man damit um? Ein Jahr lang die Website nicht live bringen? Schwierig, gell?
Oder man müsste halt sagen, so pass mal auf, wir sind soweit fertig, du hast jetzt hier quasi noch 14 Tage Zeit, um deine Sachen zu korrigieren, einmal komplett und dann würden wir das Ding live stellen. Und dann so würden wir das komplette Projekt abrechnen und dir die Daten zur Verfügung stellen.
Also das heißt, man müsste eigentlich schauen, dass man eben dieses Fehlverhalten eines Kunden möglicherweise bestraft oder im Vorfeld ausmerzt.
Ja, ist die Frage, wie sehr kriegt man Kunden erzogen? Also
naja gut, ich finde das, also wie gesagt, in der Auftragsbestätigung kann ja stehen, dass Abschlagszahlungen jederzeit möglich sind. Warum nicht die Klausel bei einem Webprojekt, dass man sagt, wenn die Website innerhalb von X Zeitraum X nicht online geht, gibt es halt folgende Konsequenzen oder muss man Folgendes in Kauf nehmen?
Andererseits ist quasi Kundenerziehung ist ja in dem Fall, wenn du so einen Kunden hast, der so Kaugummi-Projekte hat, möchte den eigentlich nicht nochmal bedienen.
Naja, aber du weißt das ja nicht, Dennis. Du kannst, ich sage beim, du kennst den Kunden nicht und so wie man einfach, so wie sich der Kunde in der AB, in der Auftragsbestätigung, die Absätze ansieht, dann ergänzt man halt, also für mich ist das jetzt eigentlich schon eine super Lösung. Man ergänzt einfach, dass man sagt, um Webprojekte nicht unnütz in die Länge zu ziehen und bla bla bla, dass man einfach innerhalb Zeitraum X das Ganze live gehen muss. Ansonsten fallen erneute Kosten an zur Wiederaufnahme des Projekts. Oder es ist ja auch nur logisch, weil ob das eine WordPress-Seite ist, ich muss die wieder updaten. Also ich kann ja mit dem technischen Stand in einem Jahr gar nicht mehr weiterarbeiten oder in einem halben Jahr. Also für mich war das jetzt super. Ich glaube, ich hoffe für andere auch. Die Frage ist super aufgeklärt. In der Auftragsbestätigung einfach eine Klausel ergänzen, dass sowas eben nicht mehr vorkommt oder dass sowas einfach gleich vermieden wird. Und lieber spreche ich es noch an beim Kunden. Man kann ja sagen, weil das immer wieder vorkommt. Und somit bin ich da auch. Dann muss ich, oder Dennis, dann muss ich nicht mehr in Rage-Modus kommen.
Punkt. Naja, ja, gut, du bist ja eh mein Psychologe. Und nebenher, also ich komme ja die ganze Zeit irgendwie, muss ich mir irgendwie runterknüppeln, oder? Also, aber
so, glaube ich, kann man dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken.
Wahrscheinlich dann direkt im Gespräch würde ich es wahrscheinlich sagen, ja. Ich würde das jetzt gerne hier zu Ende bringen, aber trotzdem würde ich wahrscheinlich noch eine Zeit lang brauchen, wenn der Kunde da anfängt, hinten raus zu stecheln oder so ein Kaugummi draus zu machen, dass ich nicht von heute auf morgen aus meinem Rage-Modus rauskomme.
Ja, aber sei ehrlich, wir selber müssen uns doch da optimieren. Das wäre ja, du kannst ja nicht immer dich aufregen und in deiner Vertragshandelsweise nichts ändern. Das ist ja das Gleiche, wenn du von der Telekom irgendeinen DSL-Anschluss mit Router, keine Ahnung, du kannst ja nicht drüber ärgern, nur weil du was nicht gelesen hast. Ja, dann bist du selber schuld.
Ja, okay.
Weißt du, Mann? Ja. Also deswegen, man muss, glaube ich, seine Vorgehensweisen auch ständig optimieren. Für das gehen wir ja so ein bisschen in den Diskurs immer und dann uns da gegenseitig ein bisschen positiv kritisieren, damit man, glaube ich, ja solche, also ich weiß perfekt, wie ich jetzt umgehe mit der nächsten mit dem Angebot für eine Website, damit sowas nicht mehr vorkommt.
Was finde ich ja sehr, sehr wichtiges Mindset da ist, einfach, dass man nicht zu große Angst hat vor Personen, die versuchen, das auszunutzen, dass man zu wenig Erfahrung hat, dass man, ja, dass sie vielleicht kein Geld haben oder kein Geld ausgeben möchten, dass man sich da nicht abschrecken lässt. Ich denke jetzt so besonders an die Werkstudenten, an die jungen Leute ohne Erfahrung, also dass man da keine Angst entwickelt und dann immer quasi reflexartig einlenkt und sich selbst aufgibt, nur um es dem anderen recht zu machen. Weil wie du schon gesagt hast, Michi, wenn jemand so handelt und wenn jemand so ein klares Signal gibt, dass er nicht vergüten möchte oder nichts zurückgeben möchte, dann ist das eine klare Red Flag und dann möchte man auch nichts mit dem zu tun haben. Und ja, genau. Es gibt genug zu tun, glaube ich, auf dem Markt, dass man sagen kann, auf den Einzelnen, der mich da niedrig behandelt oder sonstiges, auf den kommt es nicht an.
Das stimmt. Kurze Zwischenfrage, kann es sein, dass Instagram-Livestream nur eine Stunde geht maximal?
Ja.
Ah, deswegen habe ich gerade eine Fehlermeldung bekommen. Ja, jetzt sind wir bei einer Stunde. Aber ich glaube, dass wir die ganzen Fallbeispiele ganz gut durchgesprochen haben. Fällt euch noch was ein oder sind wir thematisch soweit durch?
Ich glaube, wir sind ziemlich durch. Dennis ist auf seine Kosten gekommen zum Thema Aufregen.
Das war der einzige Grund, warum ich eingeladen worden bin. Ja,
genau. Du bist immer die Komponente, die dann noch das Feuer mit reingibt. Ja.
So der typische Tourette, der Zwangstourette, da quasi einfach mal einfach abstellen. Genau.
Aber ist ein super cooles Thema gewesen, also hat echt Spaß gemacht. Weil es wirklich immer wieder aktuell ist, ob jung oder alt, ist völlig wurscht. Die Frage musst du dir immer wieder stellen, gell? Deswegen ist eigentlich echt ein cooles Thema.
Eigentlich bei jedem Auftrag, oder? Kommt es doch. Eigentlich bei jedem Auftrag,
ja. Plus, wie du vorher schon gesagt hast, Dennis, plus der Live-Performance, die man dann immer so im Verkaufsgespräch oder so abwickelt, auch einer der wichtigsten.
Beste Komponente. Beste.
Kann man auch nochmal eine Folge machen, gell? Live-Performance. Mhm. Das ist gut.
Live-Performance.
Ja, der erste Livestream, glaube ich, war jetzt auch nicht so schlecht, oder?
War interessant, also auf jeden Fall cool, dass wir ein paar über Instagram zugeschaut haben. Mhm. Natürlich noch besser, wenn jemand reinschreibt. Danke, Manuel. Ja. Also da kann man natürlich ja direkt drauf eingehen dann und das mit einfließen lassen. Ich glaube, wenn wir das nächste Mal wirklich noch ankündigen im Voraus,
genau, das wollte man
so ja einen Tag davor oder eine Woche davor immer wieder ein paar kleine Reminder setzen, dann das Ganze auf LinkedIn machen. Also glaube, dass da schon ein paar einschalten werden.
Ja. Cool, aber hat Spaß gemacht. Dann, da die Song, bis zum nächsten Mal.
Bis die Tage.
Ciao, ciao.